Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramlow. Zu Gast ist
Thierry Chavel. Er ist Mitbegründer und Redakteur des Kulturmagazins perlentaucher.de. Schön, dass Sie bei uns sind.
Hallo.
Bei wem wären Sie lieber mitgeflogen? Es gibt hier ein Bild mit zwei Regierungsjets, die beide an die Ostküste der USA aufbrechen. In einem ist die Bundeskanzlerin, im anderen ist die Bundesverteidigungsministerin. Lieber bei Frau Merkel mitfliegen oder lieber bei Frau Kramp-Karrenbauer?
Lieber bei Frau Merkel. Ich weiß nicht, mag Frau Merkel irgendwie lieber. Und das ist ja auch schon wieder so ein riesiger Kommunikationsunfall, der Frau Kramp-Karrenbauer da passiert ist. Ich finde aber andererseits sollte man als Journalist nicht immer so sehr auf solche Themen rumreiten, weil vielleicht gibt es ja irgendeine sachliche Begründung auch dafür.
Also die Aufregung finden Sie schon übertrieben, wenn ich es richtig verstehe. Immerhin, da ist ja der zweite Jet, der hintere, das ist auch eine große Maschine und die ist fast vollständig leer.
Ja, ich weiß nicht genau, warum sie das machen. Macht sie das aus Statusgründen, dann finde ich das kritikwürdig. Macht sie das aber, weil es irgendeine Notwendigkeit gibt dafür? Und da würde ich gerne erstmal Ihre Stimme dazu hören.
Thierry Chavel ist bei uns vom Kulturmagazin perlentaucher.de. Herr Chavel, heute beginnt der UN-Klimagipfel in New York. Die Bundeskanzlerin ist auch dort. Sie wird unter anderem die Strategie der Bundesregierung zur CO2-Reduzierung vorstellen können. Dieses Paket vom vergangenen Freitag ist viel kritisiert worden, auch über das Wochenende hinweg. Aber immerhin hat die Regierung ein Paket. Kann Merkel in New York als Vorreiterin auftreten?
Als Vorreiter können die Deutschen meiner Meinung nach überhaupt nicht auftreten, weil sie ja doch sehr stark CO2 produzieren. Insgesamt ja, glaube ich, 2% des Weltanteils. Die Franzosen, die Engländer haben nur die Hälfte, ja, bei etwas geringerer Bevölkerung. Die Deutschen haben bisher alle ihre Klimaziele verfehlt. Also ich finde, insgesamt gibt es schon ganz schöne Deutschmeisterei irgendwie im Reden über den Klimawandel und den Klimaschutz. Aber ich finde, dass die deutsche Politik, aber auch die deutsche Gesellschaft, die deutsche Wirtschaft und so weiter längst nicht das geleistet haben, was sie gerne behaupten.
Und was verstehen Sie unter Deutschmeisterei?
Ja, es gibt also ganz allgemein, finde ich, eine ganz starke Tendenz, Lektionen zu erteilen und Bescheid zu wissen über das, was man tun muss, um das Klima zu schützen. Und aber ja auch gleichzeitig große Inkonsistenzen in der eigenen Politik, ehrlich gesagt. Aber das ist wahrscheinlich wirklich ein Tabu, finde ich die erste Inkonsistenz bereits den Atomausstieg, weil sozusagen gleichzeitig aus dem Atom auszusteigen und aus der Kohle auszusteigen eine übermenschliche Aufgabe ist. Und mich stört aber auch die Debatte dazu, weil ich finde, dass zu stark moralisiert wird in dieser Debatte. Also es gibt eine bestimmte Fraktion in der Debatte, die ein gewissermaßen permanent schlechtes Gewissen bereiten will, wenn man jetzt nach Mallorca fliegt oder ein Steak isst und so weiter. Aber ich halte das wirklich, das kommt mir vor wie so eine Art moralische Machtübernahme, die aber in der Politik überhaupt keine Auswirkungen hat. Meiner Meinung nach ist das Problem des Klimaschutzes vor allem ein politisches Problem und das sowohl auf interner, nationaler Ebene als auch auf internationaler Ebene. Für mich zeigt es zum Beispiel, ist dieses Thema für mich ganz klar eines, das zeigt, wie wichtig die Europäische Union ist, weil die Länder im Grunde gar nicht isoliert agieren können. Nur die Europäische Union als Ganzes hätte ein Gewicht, das groß genug ist, um zum Beispiel Länder wie China oder Indien auch wirklich zu überzeugen, mitzumachen bei diesem Thema. Und das scheinen mir die wirklich wichtigen sozusagen Spielfiguren auf dem Schachbrett zu sein. Und ich habe das Gefühl, dass die deutsche Debatte oft ganz schön provinziell ist.
Provinziell? Also ja. Ich kann ja verstehen, wenn Sie sagen, politisch gesehen wird man höchstwahrscheinlich den Chinesen nicht damit kommen können, dass wir hier moralische Debatten führen. Aber fängt nicht doch Klimaschutz auch bei jedem Einzelnen an? Und dann muss man eben darüber nachdenken, was man selber tun kann? Und da erleben wir ja immer wieder, dass das Prinzip von, sagen wir mal, zum Beispiel Freiwilligkeit nicht funktioniert. Irgendein Anreiz muss es ja geben. Aber Ihnen gibt es da zu viele Verbotsdiskussionen, wenn ich es richtig
höre. Ja, mir ist der Druck einfach zu groß. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass einem vorgeschrieben wird, wie man leben soll. Und ich glaube, das erzeugt eher Gegenreaktionen der Genervtheit. Wir haben so ein Phänomen wie zum Beispiel die Gilets Jaunes in Frankreich.
Die Gelbwesten.
Die Gelbwesten. Das ist sozusagen eine Kategorie der Bevölkerung, an die man überhaupt nicht gedacht hatte, bevor sie protestiert haben. Nämlich die Leute, die so, naja, so am Rande von Kleinstädten auf dem Land leben. Wenn da einfach die Politik ankommt und sagt, dein Diesel ist böse, den sie vorher über Jahrzehnte subventioniert hat, ne? Deswegen haben sich die Leute ja diese Diesel gekauft. Dann verstehe ich, dass es eine genervte Reaktion gibt, weil es stehen ja überhaupt keine Alternativen dazu bereit. Ne? Also sie können ja so jemandem nicht sagen, kauf dir ein Elektroauto. Ja. Das ist einfach viel zu teuer ist. Ja. Wenn man in so einer alten Dieselkutsche rumfährt und darauf angewiesen ist, weil man weit weg ist von den Zentren, dann, was soll man dann tun?
Aber das ist doch in der Debatte, wird doch auch immer wieder darauf hingewiesen, dass es auf dem Land eine ganz andere Frage ist, dass das Automobil viel wichtiger ist. Also die Verbote beziehen sich ja, wenn wir jetzt beim Auto bleiben, ja schon oft eben darauf, ob es eben in einer großen Stadt wie zum Beispiel Berlin nötig ist. Also diese Absolutität des Verbietens, die kann ich eigentlich nicht erkennen.
Es ist ja auch eher eine Sache der Stimmung. Also, wie soll man sagen, es ist eine Frage, wie die Diskussion geführt wird. Mich wundert das zum Beispiel, dass über Atomenergie überhaupt nicht mehr diskutiert wird. Das ist sozusagen komplett abgeschlossen. Ich habe das Gefühl, es ist dann absolut sozusagen, niemand möchte daran rühren. Aber man kann sich natürlich inzwischen schon die Frage stellen, ob es nicht wenigstens für eine Übergangsfrist von 50 bis 100 Jahren richtig wäre und ob es überhaupt verzichtbar ist in Ländern wie China, wo tatsächlich ja immer noch Jahr für Jahr Kohlekraftwerke gebaut werden. Das heißt, ist es nicht ein bisschen so, dass wir uns darauf ausruhen, dass die anderen sowas machen?
Aber wenn wir bei der Atomkraft bleiben, die Deutschen werden ja den Chinesen so oder so nicht irgendwie erzählen können, wie sie das zu handhaben haben. Es bleibt ja dann doch dabei, dass wir als Land bzw. wir als Einzelne schon schauen müssen, was ist unter unseren Umständen möglich. Über die Atomenergie kann man natürlich diskutieren. Ich glaube aber natürlich, dass sie auch gleichzeitig, wenn wir da sozusagen jetzt das noch einmal weiter verlängern würden, da stehen wir ja vor ganz anderen Umweltproblemen.
Aber auch da ist das natürlich ein politisches Problem, weil ich halte es zum Beispiel für absolut richtig und erstaunlich verspätet, dass man über die Mehrwertsteuer auf Bahntickets nachdenkt. Ich halte es für richtig, dass man Kerosin höher besteuert. Ich halte es für richtig, dass man Autos auch progressiv teurer macht in der Steuer, je nach Größe. Weil je größer so eine persönliche Kiste ist, desto überflüssiger ist sie eigentlich. Ne? Aber da gab es dann aber irgendwie auch so ein stillschweigendes Einverständnis zwischen Politik, Autoindustrie und Autofahrern, dass man diese SUVs doch irgendwie haben wollte. Ne? Dicke Diesel, die 300 PS haben und ich weiß nicht, wie viele Liter auf 100 Kilometer verbrauchen, oft genug als Dienstwagen gehalten werden. Ne? Also in so einem System, wo man denkt, ja, die Politik hat das schon irgendwie auch gefördert. Ne?
Herr Chabel, gerade in Malta kommt der Bundesinnenminister Horst Seehofer mit seinen Kollegen aus Frankreich, Italien und Malta zusammen. Es geht um eine Übergangslösung für Migranten, die aus Seenot gerettet werden. Es soll um Grundsätzliches gehen. Ein Argument, das immer wieder angeführt worden ist, um vor allem private Seenotretter zu kritisieren, ist, dass sie Menschen ermuntern würden, sich in Lebensgefahr zu begeben, weil man ja eben wisse, da ist jemand auf der Hohen See, der mich dann retten wird. Heute Morgen war bei uns Ruben Neugebauer im Programm von Sea-Watch, also einer der privat organisierten Seenotrettungen, und er hat dieses Argument abgelehnt. Hören Sie mal rein.
Mit derselben Argumentation könnte man auch die Bergwacht verbieten. Da kann man ja auch sagen, naja, die Bergwacht rettet ja überwiegend Menschen, die sich sozusagen selbst in Gefahr gebracht haben. Vielleicht ist es ja ein Pull-Faktor, wenn man weiß, dass da ein Hubschrauber kommt. Vielleicht sollte man den nächsten Kletterer einfach mal da hängen lassen, wenn der da irgendwie abgestürzt ist, als abschreckendes Beispiel, damit andere sich eben dort nicht in Gefahr begeben. Das ist eine total zynische Argumentation. Zum Glück gibt es die Bergwacht, zum Glück wird sowas eben nicht angewendet, und genau das Gleiche gilt natürlich für die Seenotrettung.
Ich fand den Vergleich ehrlich gesagt schräg, weil bei der Bergwacht sprechen wir von wenigen Menschen. Die Seenotretter retten hunderte Menschen. Wir reden von Zehntausenden, die versuchen, über das Mittelmeer zu fliehen. Was denken Sie?
Ja, ich finde den Vergleich erstaunlich zutreffend, leider. Denn wenn man sich Szenen heutzutage anguckt am Mont Blanc oder so, wo ja hunderte von Leuten heutzutage hochspazieren, in Turnschuhen gewissermaßen, die verlassen sich darauf, dass die Bergwacht da ist. Ne? Also das heißt, was Herr Neugebauer eben doch nicht ganz aus der Welt räumen kann, ist dieses moralische Dilemma, in dem Europa steckt. Und ich halte diese Idee des Magnetismus, der dadurch entsteht, dass gewissermaßen Organisationen vor Ort sind, die ist nicht aus der Luft gegriffen. Ich kenne die Situation vor Ort nicht. Also ich spreche hier nicht aus eigener Erfahrung. Ich betrachte das sozusagen logisch. Ja. Ich glaube aber eben auch, dass das zeigt, dass die Politik, wenn sie sozusagen nur über diese Situation da im Mittelmeer nachdenkt, schon an Symptomen rumdoktert. Es gab ja auch inzwischen Äußerungen, die wir gehört haben von Herrn Asselblom, glaube ich, dem Luxemburger Außenminister, dass man in Libyen was tun muss und man muss natürlich à la longue auch in Afrika irgendwie was tun, wieder weltpolitisch sozusagen, dass es den Leuten ermöglicht, da zu bleiben.
Die Verantwortung der einzelnen afrikanischen Staaten ist natürlich auch nochmal ein Thema, das man in jedem Land neu diskutieren müsste. Wir wollen jetzt mal mit unserem Korrespondenten Paul Vorreiter sprechen. Der ist in Malta und beobachtet da diesen Gipfel. Herr Vorreiter, in der italienischen Zeitung La Repubblica, da steht heute Morgen, wir stehen mit diesem Gipfel vor einem Wendepunkt in der europäischen Migrationspolitik. Sehen Sie das genauso?
Ich glaube zumindest, dass die Teilnehmer selber mit dem Glauben und bestimmt auch mit solchen Erwartungen hier an dieses Treffen gekommen sind. Der Druck ist ja auch relativ groß. Das Treffen hier wurde ja auch mit großem Tamtam im Vorhinein auch angekündigt. In Helsinki haben wir im Sommer gehört, dass hier eben jetzt diese Lösung kommen soll, die zwar auch nur eine Übergangslösung sein soll, aber eben mit diesem unwürdigen Spiel, das wir eben jetzt diesen ganzen Sommer auch immer wieder gesehen haben, dass Migranten aus Seenot gerettet wurden, diese dann tagelang, wochenlang im Mittelmeer umherirrten auf der Suche nach einem Hafen. Das sollte beendet werden. Allerdings, wenn man jetzt den ersten Äußerungen hier zuhört, also gerade die Minister, die hier angekommen sind, der maltesische Innenminister und auch Horst Seehofer, dann hört man solche Aussagen wie, man könne nicht zu 100% sagen, dass man hier eine Einigung erzielen wird. Horst Seehofer hat gesagt, er sei verhalten optimistisch. Also das ist jetzt so ein bisschen wie, ob man das Glas für halb voll oder halb leer hält. Es ist sicherlich ein großer Druck da, hier etwas zu präsentieren. Um 16 Uhr soll es hier eine Pressekonferenz geben, wo wir dann auch mehr wissen. Aber es ist zumindest nicht ganz ausgeschlossen, dass das hier vielleicht doch am Ende als Luftnummer in die Geschichte geht.
Das heißt, ich höre da ganz vorsichtig bei Ihnen, Sie tendieren zu einem leichten Glas voll.
Also man muss natürlich sehen, ich glaube, hier ist den Beteiligten klar, dass die Art und Weise, wie jetzt bisher mit der Seenotrettung umgegangen wurde, dass das vor allem auch der Europäischen Union schadet, dass es ein großer Imageschaden ist, dass man eigentlich als Bürger vielleicht auch schlecht verstehen kann, wie man da eben nicht zu einer Lösung kommen soll. Aber das merkt man hier jetzt auch wieder an der Art und Weise, wie hier über diese Einigung gesprochen wird. Dieser Mechanismus, der auf den Weg gebracht werden soll, hängt von sehr, sehr vielen Details ab. Also es geht zum Beispiel unter anderem heute hier um die Frage, muss denn eigentlich immer der nächstgelegene Hafen angesteuert werden, wo dann Malta und Italien zum Beispiel immer dann halt auch diejenigen sind, die sich als Erste kümmern müssen? Gäbe es auch die Möglichkeit, einen rotierenden Hafenanlandungsmechanismus zu starten? Das ist hier im Gespräch. Dann ist natürlich auch die Frage, wenn man sich auf einen Verteilmechanismus verständigt, wer wird denn genau dort verteilt? Also alle Migranten, die da an Bord sind oder nur diejenigen, die Aussicht auf Asyl haben, das hat auch bereits immer hier zu Streitigkeiten zwischen Süd und Nord geführt, weil die Italiener und Malteser gesagt haben, sie befürchten, bei einem Verteilmechanismus würden sie alleingelassen werden mit denjenigen Migranten, die keine Aussicht auf Asyl haben. Und aus deutscher Sicht wird hier viel von Pull-Faktoren gesprochen, die man verhindern möchte, also dass man hier den Schleusern nicht das Geschäft erleichtern möchte. Und da merkt man schon, also wenn die Einigung von so vielen Variablen abhängt, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass hier etwas nicht zustande kommt, vielleicht gar nicht so klein.
Und da sind wir wieder bei den Pull-Faktoren, die wir eingangs besprochen hatten. Herr Schawal, was nehmen Sie daraus mit?
Naja, ich verstehe das Treffen ja schon immerhin als einen Schritt in die Richtung, dass Länder sich absprechen, in der Aufnahme der Flüchtlinge zu kooperieren. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, ein ganz großer Teil des Grundes dafür, dass in Italien Populisten an die Macht gekommen sind, lag darin, dass sich die Italiener seit Jahren und Jahren alleingelassen fühlten. Ob das nun stimmt oder nicht von der Europäischen Union mit den Flüchtlingen. Und es muss einfach eine Kooperation entstehen. Und ich finde es auch richtig, dass einige Länder damit beginnen. Also, dass man jetzt nicht sagt, also ich mache nicht mit, wenn die Visegrad-Gruppe nicht mitmacht oder sowas. Das muss
man. Die Osteuropäer.
Die osteuropäischen, mittelosteuropäischen Länder. Weil, wenn man so denkt, dann lässt man das Problem einfach auf sich beruhen und es wird auf jeden Fall in der einen oder anderen Form wiederkehren. Das heißt, ich hoffe, dass bei so einem Treffen einfach herauskommt, der Ansatz zu einer europaweiten Kooperation in dieser Frage. Und dass man dieses Problem jemals löst, halte ich ohnehin für unwahrscheinlich. Man muss es irgendwie in der Balance halten, man muss es irgendwie beherrschen, aber ich glaube, es wird niemals verschwinden.
Eindrücke und Einschätzungen also vor diesem Gipfel da, der da in Malta beginnt, und an der Stelle auch vielen Dank an Paul Vorreiter. Herr Chevel, heute ist natürlich ein schwarzer Tag für hunderttausende Urlauber, denn der Reiseanbieter Thomas Cook steht vor dem Aus. Die letzten Bemühungen, da irgendwie noch eine Finanzierung hinzubekommen, ist erfolglos geblieben. Imke Köhler fasst für uns mal zusammen, für wie viele Menschen das eigentlich heute ein wirklich schlechter Tag ist.
Derzeit sind rund 600.000 Thomas Cook-Kunden in der Welt unterwegs, darunter auch zehntausende Deutsche. Die britische Regierung hat offenbar bereits die Operation Matterhorn gestartet, ein Rückholprogramm, um betroffene britische Urlauber wieder nach Hause zu holen. Erste Flugzeuge sollen bereits unterwegs zu Urlaubszielen sein.
Das ist natürlich tragisch für die ganzen Angestellten von Thomas Cook und natürlich eine Katastrophe für all diese Urlaubenden da in der ganzen Welt. Aber Operation Matterhorn, das klingt schon interessant, vor allem, weil es die größte derartige Aktion in der Geschichte des Landes Großbritannien ist nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Das hat eine interessante Dimension.
Seit dem Anfang des Zweiten Weltkriegs, ja, Dünkirchen.
Ja.
Aber also es ist eine erstaunliche Geschichte und ich finde, es hat eine seltsame Symbolkraft, dass der größte Reiseveranstalter Britanniens genau in dem Moment zusammenbricht, wo dieses Land sich ja eigentlich zurückzieht aus Europa und ein großer Teil der Bevölkerung und viele von denen, die da auch unterwegs sind, von Europa in Ruhe gelassen werden wollen. Ja, ist erstaunlich. Man hat so eine Art, man möchte, wenn es nicht so ernst wäre, möchte man auch ein bisschen drüber lachen. Ja.
Muss man eigentlich mit dem Risiko rechnen, wenn man in Urlaub fährt, dass das auch alles schief gehen kann tatsächlich? Weil eigentlich ist ja der Urlaub tatsächlich ein Refugium, wo man hofft, sich mal irgendwie von allen Sorgen befreien zu können und dann sowas.
Ja, es ist eine Erinnerung daran, dass Reisen ein Abenteuer ist, meiner Meinung nach. Es gibt eben doch Unwägbarkeiten, wenn man sich auf den Weg macht. Und man ist nicht immer nur eingebettet und umkuschelt von den Instanzen, die einen zur Not dann auch retten. Ich finde das Risiko, dass sowas passiert, es ist ja nicht so, dass die Leute in Lebensgefahr sind oder so. Ich meine.
Aber es ist schon ein Plädoyer, was Sie da gerade machen für das Abenteuer beim Reisen?
Na klar, also ich meine, klar, das ist für Hunderttausende doof, aber wenn dann jetzt schon Diskussionen aufkommen, sollen jetzt die Staaten dafür bezahlen, dass die Urlauber zurückgeholt werden? Ich meine, wenn man das schon Operation Matterhorn nennt, hat man ja schon das Gefühl, dass das Politiker schon wieder drüber nachdenken, das populistisch gewissermaßen auszubeuten. Ja? Also statt einfach jetzt zu agieren, die Botschaften agieren zu lassen, den Leuten möglicherweise den Reisepreis vorzuschießen. Ich finde nicht, dass ihnen das vom Staat ersetzt werden muss unbedingt. Ja. Macht man so melodramatische Namen und erzeugt ja geradezu absichtlich diese Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg. Und also ich finde es, hat auch seine komische Seite. Ja.
Aber wenn Sie sagen, es gibt nicht das Recht, vom Staat zurückgeholt zu werden, wer hat denn dann die Verantwortung? Natürlich die Reiseanbieter in Deutschland zum Beispiel sind ja dann Versicherer in der Verantwortung. Aber was ist denn jetzt bei den Briten zum Beispiel, die nicht die Möglichkeit hätten, von alleine zurückzukommen? Für viele ist ja ein Urlaub auch tatsächlich eine große Ausgabe und dann ist die Haushaltskasse erstmal leer.
Naja, also ich meine, wir haben es ja mit, wie soll man sagen, erwachsenen Bürgern zu tun. Die tragen die Verantwortung schon für sich selbst. Ne? Und mit anderen Worten, also klar, wenn jetzt eine vierköpfige Familie unterwegs ist, dann kostet die Rückkehr vielleicht 1.000 Euro. Vielleicht muss man noch irgendwo im Hotel übernachten, ist doof. Aber ich glaube, das gehört noch zu den Lebensrisiken dazu. Also ihnen kann noch das Fahrrad geklaut werden. Da appellieren sie auch nicht an den Staat, dass sie das zurückkriegen. Ne?
Bei uns ist Thierry Chavel vom Perlentaucher, dem Online-Kulturmagazin. Herr Chavel, wenn Sie sich kurz in Ihre Kindheit zurückerinnern, welche Geschichte aus dem Buch Struwwelpeter kommt Ihnen zuerst in den Sinn?
Also ich gehöre noch zu der Generation, wie ich zugeben muss, wo man das als Kind zu lesen bekam. Ich erinnere mich an Scheren, mit denen Daumen abgeschnitten wurden. Genau.
Eine der drakonischen Strafen.
Ja, genau. Und dann natürlich an diesen Strobelkopf. An sehr viel mehr erinnere ich mich nicht, aber ich erinnere mich daran, dass mich das damals tief beeindruckt hat im Alter von, was weiß ich, so 5 Jahren und ja, durchaus beängstigt hat. Das hatte durchaus Macht.
Also Daumen ab ist ja eine der drakonischen Strafen. Ein Kind verhungert, ein anderes Kind verbrennt. Das sind die Geschichten vom Struwwelpeter. Dieses Buch wird in diesem Jahr 175 Jahre alt und dass das immer noch aktuell ist, daran erinnert ab heute eine Ausstellung in Oberhausen. Wir haben mit der Kuratorin heute Morgen gesprochen, Linda Schmitz, und die hat den Struwwelpeter verteidigt, denn es wurde ja immer wieder auch gesagt, das ist schwarze Pädagogik, das ist im Endeffekt nur abstrafende Pädagogik, das macht Kindern nur Angst. Folgendermaßen hat sie darauf reagiert.
Das ist nicht weitreichend gedacht, wenn man nur sagt, oh, das ist schwarze Pädagogik, weil Kindern wird Angst gemacht. Das ist eben eine Facette, dass das Buch natürlich manchen Kindern Angst macht, aber das war zum einen nicht Hoffmanns Intention und zum anderen ist das auch nicht einfach in jeder Geschichte so und natürlich auch nicht auf jedes Kind und jeden Leser übertragbar. Also viele Leute finden das ja auch gerade faszinierend oder schön schaurig. Also man darf sich ja auch in der Kinderliteratur mal mit gruseligen Momenten auseinandersetzen oder es darf auch Angst vorkommen.
Das habe ich auch gerade bei Ihnen beides rausgehört. Eine gewisse Faszination und eine gewisse Angst. Ich habe eine Tochter, die ist 5. Ich würde ihr das nie im Leben vorlesen. Was sagt das eigentlich über mich aus, frage ich mich in diesem Moment.
Ja, ich würde es auch nicht machen. Aber ja, ich meine, was die Kuratorin sagt, ist auch richtig. Andererseits würden wir unserem Kind auch keinen Splatterfilm zeigen oder so. Ich weiß nicht. Ich finde, eigentlich kann man sozusagen an solchen Geschichten ermessen, dass es doch so etwas wie einen zivilisatorischen Fortschritt gab, dass wir doch einen gewissen Raum dadurch messen haben. Man hat auch eine Ahnung davon, welcher Gewalt Kinder, nicht dass denen wirklich die Daumen abgeschnitten wurden, aber dass mit dieser Drohung operiert werden konnte, damals ausgesetzt waren, welche Gewalt sozusagen gewissermaßen ja als normal, ja sogar als komisch, das hat man ja auch bei Max und Moritz oder so, galt, ja, und ich erinnere mich durchaus, also dass auch zum Beispiel die Lektüre von Grimms Märchen, ein anderes Monument des 19. Jahrhunderts, also es gibt wenige Filme, die mich als Erwachsene so beeindruckt haben, wie so manches Märchen der Brüder Grimm. Ne? Und, aber dass man als Kind solche, sozusagen seine Fantasie ausmisst, das finde ich schon auch wieder richtig. Also dass man sozusagen das völlig sterilisiert und nur noch Geschichten über Häschen und den Pink gewissermaßen macht, das fände ich jetzt auch absolut falsch. Vielleicht kann man ja mit Kindern das Buch auch so lesen, dass man ihnen ein bisschen was zeigt, wie es Kindern in früheren Zeiten erging oder wie auch immer. Also ohne jetzt, naja, Pädagogik ist ja immer so eine Sache, ne? Aber einfach so würde ich das, glaube ich, einem Kind auch nicht vorlesen.
Ja, das Problem dabei ist ja aber auch, dass man, also so sehe ich das zumindest, dass man seinem Kind dann auch nicht wirklich zutraut, erstens damit umgehen zu können, zweitens auch zu wissen, dass es ein Märchen ist. Also anderes Beispiel, Sie waren bei den Gebrüdern Grimm. Ich glaube, ab einem gewissen Alter ist einem Kind auch klar, dass das ein Märchen ist. Und da ist gerade nicht wirklich eine Frau, eine Hexe verbrannt worden, sondern es ist eben eine Geschichte. Aber der Umgang mit drakonischen Strafen, auch natürlich mit Geschichten, die kein Happy End haben. Das ist tatsächlich eine sehr schwierige in der heutigen Zeit, obwohl ich mich da manchmal auch wieder frage, ob man da nicht selbst in so einer eigenen Blase nur liest. Man kann auch immer noch zehntausende verschiedene Ausgaben des Struwwelpeters heute kaufen. Also das heißt, es gibt ja auch eine Nachfrage nach diesem Buch nach wie vor.
Ja, es überrascht mich fast ein bisschen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das nicht mehr so rezipiert wird, aber
Ich habe tatsächlich heute nochmal geschaut und da steht eben dann ganz oft in Bewertungen, jetzt wissen wir natürlich nicht, ob die echt sind oder nicht, aber warum sollte da jemand unter einem falschen Profil eine Bewertung abgeben? Jedenfalls steht da sehr oft sowas wie, das ist ein Klassiker, das sind ganz tolle Geschichten, super Kindheitserinnerungen, lese ich meinen Kindern sehr gerne und sehr oft vor. Das ist jetzt völlig aus meiner Welt herausgefallen, aber tatsächlich ja dann immer noch relevant, weil Eltern ja dann doch, schätze ich, viele auch gerne etwas aus ihrer eigenen Kindheit dann wieder an ihre Kinder weitergeben.
Klar. Man muss ja auch sehen, dass es in anderen populären Formen durchaus, also die Kinder lesen, durchaus Gewalt gibt, zum Beispiel in Cartoons. Ne? Also da ist es allerdings ein derart künstlicher Raum. Also da kann jemand aus 100 Meter Höhe irgendwie runterfallen und dann ist er eine Zeit lang ein bisschen benommen und dann steht er wieder auf, stimmt, sozusagen. Ne? Das ist so dieser Flummi-Effekt und vielleicht den Kindern vielleicht auch angemessen, weil die fallen natürlich auch die ganze Zeit hin, tun sich die ganze Zeit weh. Das gehört ja zum Lernen dazu, ja. Aber ja, ich weiß es nicht. Ich, Kinder müssen sowas auch selbst entdecken und man wird sie nicht vollkommen von solchen, wie soll man sagen, Imaginationen freihalten können, auf keinen Fall. Das gehört schon auch in die Geschichte der Kindheit mit rein.
Thierry Chavelle ist immer noch bei uns. Wir sortieren hier die Themen des Tages zusammen, Herr Chavelle. Und dazu gehört auch, dass heute die Deutsche Bischofskonferenz zu ihrer Herbstvollversammlung in Fulda zusammenkommt. Genau ein Jahr, nachdem die Kirche ihre Studie über Missbrauch in der Kirche vorgestellt hat. Und dieses Treffen ab heute findet dann auch statt, nachdem der Vatikan in Rom ziemlich deutlich Pläne zurückgewiesen hat, mit denen die deutschen Bischöfe eigentlich Konsequenzen ziehen wollten aus diesem Missbrauch, dem jahrzehntelang. Da geht es um Fragen zur Ausbildung der Priester, zur Bart, der Machtmissbrauch generell, wie der überhaupt strukturell passieren konnte. Und der Vatikan, so ist es zu lesen, will das alles kontrollieren und verwässern. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn diese deutliche Kritik aus dem Vatikan kommt, Sie sich selber als Atheist protestantischer Prägung bezeichnen, wie blicken Sie auf den Umgang der Kirche mit diesen Machtmissbrauchsfällen?
Ja, selbst der Umgang der deutschen Kirche, die jetzt gewissermaßen gegenüber dem Vatikan als progressiv dasteht, war ja nicht exemplarisch. Ne? Man muss ja sehen, dass über Jahrzehnte eigentlich Ermittlungen verhindert wurden. Es gibt ein großes Zögern gegenüber der Zusammenarbeit mit staatlichen Behörden. Es gibt aber nun mal ein staatliches Gewaltmonopol. Das ist gerade gegenüber religiösen, wie soll man sagen, Institutionen wichtig. Und dem sich auch Religiöse unterwerfen müssen. Und es ist interessant, diese Debatte zu verfolgen innerhalb der katholischen Kirche, dass sogar über den Zölibat diskutiert wird. Das ist ja tatsächlich ein Ereignis. Es gab einen sehr interessanten Artikel in der FAS zu diesem Streit zwischen dem Vatikan
und der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung
über diesen Streit zwischen den deutschen Bischöfen und dem Vatikan. Ja, mal sehen, wie das weitergeht. Man hat ja schon das Gefühl, dass der Vatikan sozusagen diesen Impuls einkassieren will. Keine Ahnung, was die deutschen Bischöfe dann machen können.
Das werden wir in den nächsten Tagen sehen, ob da irgendwie eine Form von Kompromiss möglich ist. Jetzt ist es ja aber so, dass nicht nur die katholische Kirche gleichzeitig mit massiven Mitgliederverlusten leben muss, natürlich auch die evangelische Kirche. Trotzdem prägt uns die Kirche ja unabhängig von den Missbrauchsfällen nach wie vor sehr. Und wir haben uns heute Gedanken darüber gemacht, wie wichtig das eigentlich für unsere Gesellschaft ist, weil es ja in vielerlei Hinsicht auch eine gute Sache, aber eben nicht allumfassend. Was ist da Ihr Eindruck?
Meine Meinung ist, dass die Kirchen ein überproportional großes Gewicht haben. Also sie haben sozusagen institutionell wird ihnen eine große Macht zugebilligt, ein großer Einfluss, den sie bei der Bevölkerung eigentlich gar nicht mehr haben. Es gibt also so eine Art Diskrepanz der Repräsentation, wenn man so will. Ne? Also die Kirchen reden überall mit, besonders in der Gesetzgebung, bei Themen, wo die Leute eigentlich selbstbestimmt agieren wollen. Ich nenne nur Abtreibung oder Sterbehilfe. Da nimmt die Politik Rücksicht auf die Meinung der Kirchen, obwohl die Bevölkerung mehrheitlich oft was anderes will. Aber und es kommt hinzu, dass meiner Meinung nach in Deutschland eine nicht ausreichende Trennung zwischen Staat und Kirche gibt, was dazu führt, dass das ganze Problem mit dem Islam gewissermaßen in der Struktur gedacht wird, in der wir uns befinden mit den Kirchen. Das heißt, man möchte ihn institutionell partizipieren lassen. Es soll einen muslimischen Religionsunterricht geben. Es soll sich der Islam gewissermaßen als so eine Art Kirche konstituieren, daher die Islamkonferenz, damit man ihm Steuergelder zukommen lassen kann und ihn auf diese Weise befriedet in gewisser Hinsicht. Ne? Das ist ja auch das Modell mit den Kirchen. Also der Staat gibt den Kirchen, treibt die Steuern ein für die Kirchen und der Religionskonflikt zwischen Katholiken und Protestanten ist befriedet.
Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich klare Ansprechpartner.
Genau, das hat die Politik sehr, sehr gern. Und jeder hat sozusagen sein Gärtchen, das er bewirtschaften kann. Das ist so das deutsche Modell. Irgendwie, ne? Aber es entspricht nicht mehr der heutigen Realität. Tut mir leid.
Bei uns ist immer noch Thierry Chavelle. Und jetzt habe ich Ihnen mal zugeschaut beim Zuhören. Das war ja schon sehr aufmerksam und konnte Ihnen faktisch beim Grübeln zusehen. Sie sind ja halber Franzose, Sie haben die französische Staatsbürgerschaft. Wie viel haben Sie mitbekommen?
Es wird ich habe mich alles verstanden, Unfallsituation geschildert. Und jemand, der auf dem Boden liegt und eine Frau, die sich über ihn beugt und der Sänger beneidet sozusagen. Es ist eigentlich so eine Ohne-Sorg-Situation, ja, beneidet den Menschen, den Mann, der da liegt, und um diese Frau, die sich über ihn beugt. Das ist so das, was ich aus den ersten Zeilen, aber ich müsste es noch zwei, dreimal hören, um das wirklich alles verstanden zu haben.
Also zur Musikinterpretation können wir Sie auch einladen. Vielen Dank, dass Sie jetzt heute ansonsten auch hier bei uns waren. Thierry Chavel vom Online-Kulturmagazin Perlentaucher.